Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Zwischenfunk-Podcast. Heute aus München. Und mir gegenüber sitzt Lukas.
Servus.
Genau, wir versuchen in Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, tun wir.
Wobei du jetzt ja auch kein gebürtiger Bayer bist.
Nee, ich bin kein Bayer. Ich komme tatsächlich aus dem Norden. Deswegen bin ich dem Hochdeutsch sehr nah. Das kriegen wir hin.
Also quasi interkulturell heute.
Richtig.
Lukas und ich sind den Zwischenraumleuten vielleicht von daher ein Begriff, weil wir auf dem Jahrestreffen die Disco veranstalten. Sag doch da mal ein paar Worte dazu.
Ja, genau. Es gibt als eins der Highlights, muss man sagen, die Zwischenraum-Disco. Und genau, wir machen das seit ein paar Jahren, sind wir da fest etabliert als DJ-Team. Genau.
Genau, wir haben uns ein bisschen darüber informiert, wie denn der Zusammenhang ist zwischen Musikgeschmack und sexueller Orientierung. Ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber es gibt interessante Beobachtungen.
Genau, wir sind da auf die gängigen, wahrscheinlich gängig bekannten Konstanten zwischen ABBA, Cher, Britney Spears für unsere männlichen Zuhörer gestoßen. Genau, bei den weiblichen, lesbischen Vorlieben haben wir dazugelernt, sind jetzt eng verbandelt mit den Themen Anastasia, Melissa Etheridge und sonstigen Konsorten, genau.
Aber wir sind gern offen für weitere Vorschläge, gerne dann als Nachricht an uns vom Podcast-Team.
Ja, genau, gerne per Mail. Wir sehen uns da auch in der Pflicht, uns da entsprechend unserem Auftrag immer vorzubilden. Deswegen Anregung gerne per Mail.
Ja, Lukas, Zwischenraum, wie bist du denn dazugekommen oder was ist Zwischenraum denn für dich?
Genau, zum Zwischenraum bin ich gekommen eigentlich über einen Hauskreis. Wir hatten vor, das müssten jetzt fast fünf Jahre her sein, haben wir uns über eine vierte Person eigentlich noch zusammengefunden als LGBT-Christen und genau, wollten einen Hauskreis starten, wollten was starten, was wir irgendwie alle gesucht haben oder was wir alle vermisst haben, so ein Raum, wo wir unser Christinnensein ausleben können, aber nicht ja konfrontiert werden mit einem Umfeld, was unsere homosexuellen Gefühle problematisiert. Genau, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass oder in Umfeldern Erfahrung gemacht, dass es da in der Verbindung von Christsein, Christinnensein, Leben und Homosexualität schon noch Spannungsfelder gibt. Deswegen hatten wir uns entschlossen, okay, wir starten so einen Hauskreis und haben das dann auch erstmal ein, zwei Jahre gemacht. Genau, sind dann auf Zwischenraum gestoßen und haben da dann gesehen, okay, da gibt es Menschen, die machen das schon, die machen was Ähnliches wie wir, die machen das in einer Vereinsstruktur so über Deutschland verteilt, genau, und haben uns dann nach einer Zeit angeschlossen, Zwischenraum, und sind dann offizieller Zwischenraum-Hauskreis geworden, genau, und seitdem groß gewachsen, waren am Anfang nur Männer, die teilgenommen haben, mittlerweile auch viele Frauen, genau, auch Cis-Männer, Cis-Frauen, Trans-Personen, alles bunt gemischt.
Kannst du vielleicht kurz erklären, was du mit Cis meinst?
Genau, in der letzten, falls ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, quasi mit Cis, meine ich, ich bediene mich da gerne den Vorrednerinnen, Menschen quasi, die sich körperlich und seelisch identifiziert sehen mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt durch einen Mediziner, Medizinerinnen zugeordnet wurde. Und genau, Transpersonen, die ihr Inneres anders oder ihr genau, ihr Sein, ihr geschlechtliches Sein anders erleben als das, was ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde.
Genau, und wir beide wären jetzt quasi Cis-Männer, die aber beide schwul sind.
Genau.
Und die sich ja irgendwie getroffen haben, weil uns doch Sachen verbinden. Du hast es gerade erwähnt, dass du erlebt hast, dass du einen Konflikt hattest zwischen deinem Glauben und deiner sexuellen Orientierung. Magst du da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist oder wie das für dich war?
Genau, da kann man glaube ich einfach irgendwie oder weit ausholen. Ich bin aufgewachsen in einem freikristlichen Kontext und genau so wie es wahrscheinlich den meisten homosexuellen oder bisexuellen Menschen geht, so in meiner Jugend oder frühen Jugend, ich würde sagen so um 12 bis 14, ich kann das heute gar nicht mehr so genau rekonstruieren.
Geht mir auch mal so, finde ich immer schwierig, wenn Leute sagen können, da war der Punkt und dann wusste ich bin schwul.
Also. Nee, genau, das kann ich auch irgendwie nicht so rekonstruieren, aber genau, da waren so erste Gefühle, wo ich gemerkt habe, ah, okay, da bin ich irgendwie anders. Also da habe ich nicht das Interesse, was man scheinbar haben müsste als Junge irgendwie an Mädels. So in der Zeit habe ich immer super mit allen Mädels verstanden, war immer Best Buddy. Ich war in allen Mädels-Klicken drin, die es gab, also in der Schule, aber auch in der Gemeinde irgendwie war da immer sehr...
Ja, ging mir auch so. Ich habe in der Gemeinde damals, wir hatten immer so eine Oscar-Verleihung, wo man für besondere Leistungen gewürdigt wurde und ich habe damals den Schnecken-Oscar gewonnen, weil ich es gut im Schnecken abchecken wäre. Also im Nachhinein ein bisschen lustig ist, weil ich einfach halt ja gut mit Mädels ausgekommen bin und gar nicht so das Interesse am Abchecken hatte, aber so hat es wohl nach außen gewirkt.
Ja, kannst du mal fragen, ob du den Preis irgendwie zurückgeben kannst im Nachhinein oder musst vielleicht
umwidmen kann,
genau. Genau, auf jeden Fall, da habe ich so die Erfahrung gemacht, ah, okay, da bin ich irgendwie anders und hatte auch immer schon Reibereien mit so klassisch männlichen Werten, würde ich sagen. Also so dieses Wilde, dieses irgendwie Ungesteuerte, dieses einfach Dinge, die man so einer pubertären Männlichkeit auch gerne gesellschaftlich zuschreibt, damit konnte ich mich irgendwie nie gut identifizieren. Ich habe immer gerne nachgedacht, habe irgendwie Dinge gerne hinterfragt, genau, und auch geguckt, was macht das auf so einer emotionalen Ebene mit mir, mit anderen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da ist irgendwas anders. Aber war, glaube ich, geprägt so durch das, besonders eben durch das christliche Umfeld. Aber ich will gar nicht sagen, dass irgendwie das in einem schulischen Umfeld, was jetzt nichts mit einem christlichen Glauben zu tun hatte, per se irgendwie einfacher gewesen wäre. Keine innere Einsicht darüber, dass ich gesagt hätte, okay, ich merke jetzt sofort, okay, ich bin homosexuell. Ich habe gemerkt, da ist was anders. Genau.
Ist denn bei dir irgendwie in deinem Kontext überhaupt Homosexualität vorgekommen oder kanntest du das Konzept, sage ich mal?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich hatte Schulfreunde irgendwie, Schulfreundinnen vor allen Dingen. Da gab es bei einer zu Hause, da war mal ein schwules Pärchen, weil die Eltern irgendwie gut mit denen befreundet waren. Die habe ich dann so mal erlebt, also so tatsächlich als Live-Person. Das waren so die ersten, die ich irgendwie mal gesehen habe. Aber das Konzept, so dieses Lebenskonzept oder dieses Identitätskonzept, das genau gab es eigentlich in dem Sinne für mich nicht. Also weil wenn war es was, was so in meinem christlichen Kontext irgendwie negativ oder als nicht wünschenswert irgendwie aufgekommen ist. Und war damit auch nichts, womit man sich irgendwie tiefer jetzt auf einer emotionalen Ebene oder so beschäftigt hat, sondern es war einfach so ein Distanzierungsmoment. Davon ist sich zu distanzieren aus Gründen der, weiß ich nicht, der Unbeschadetheit, der Moral als Gemeindegruppe oder. Genau, aber so mit dem Konzept tatsächlich würde ich sagen, das gab es für mich nicht.
Ja, für mich war das auch lange Zeit so ein, ich meine, den Begriff kannte ich schon und klar, schwul, lesbisch hat man irgendwie mal gehört, aber es war für mich auch nie irgendwas, was das mit meiner Lebensrealität zu tun hatte. Also ich kannte irgendwie so aus dem Fernsehen so ein paar Zerrbilder, sage ich mal, diese klassischen Klischees. Und mit denen konnte ich mich eigentlich nie identifizieren und kann ich auch oft heute nicht. Auch wenn man sich so ein bisschen annähert, ich war auf Britney Spears Konzert, okay, geschenkt, aber im Großen und Ganzen hat mein Leben wenig damit zu tun. Und dann aus dem christlichen Kontext war es mir doch irgendwie vertraut, da ging es öfter drum. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, als damals Rot-Grün an die Macht kam, dann hieß es bei uns, oh weh, jetzt sind die Grünen in der Macht, die wollen die Familie zerstören. Mhm. Und für mich war das so ein Bild, was sich ganz lang eingeprägt hat. Ah, okay, Schwule, wenn man die fördert, dann heißt es, dass man Familien kaputt macht und dass ich von meinen Eltern weg muss. Also das sind irgendwie eher so diese Denkmuster, die ich damit verbunden habe, aber niemals ein Konzept, dass man sich als Mann einfach zu Männern hingezogen fühlt oder andersrum.
Ja, ja. Genau, aber es war dann so, bei mir ging es dann so weiter, genau, das war vielleicht so die Phase, vielleicht so bis 15, 16. Ich würde schon sagen, dass ich bin dann aufs Gymnasium gegangen, habe Abitur gemacht und so in der Oberstufe würde ich sagen, okay, da hatte ich für mich das Thema relativ straight irgendwie, dass ich nicht straight bin. Hatte da aber tatsächlich nochmal so ein kurzes Aufkeimen. Ich war wahnsinnig in ein Mädel verknallt tatsächlich in der Oberstufe. Die konnte sehr gut singen und tanzen. Ich weiß im Nachhinein nicht, ob ich das Singen und Tanzen so anziehend gefunden habe oder sie als Person, genau. Aber danach ist es tatsächlich nie wieder vorgekommen. Und genau, habe dann schon für mich gemerkt, okay, ja, du bist wohl schwul, du stehst wohl zu einem großen, großen Teil nur auf Männer. Und wusste dann aber auch, was das für Konsequenzen für mich hat. Also ich habe das in meinem Nahumfeld irgendwie nicht erzählt. Also auch in der Gemeinde gab es bis dahin schon, gerade so in der Jugendgruppe und so, wurde das immer mal wieder thematisiert und immer mit dem gleichen Outcome, dass das einfach nicht gut ist und dass Gott sich das so nicht wünscht. Und ich erinnere mich tatsächlich an einen sehr, für mich in dem Alter, irgendwie sehr krassen Moment, wo wir im Hauskreis zusammen waren. Ich war genau da in einem Hauskreis mit Menschen, die ich auch sehr, sehr gerne mochte und auch noch mag, war nicht geoutet. Und dann war einmal als Gast quasi der Gemeindepastor da und hat über das Thema geredet. Und ich erinnere mich wie heute, dass der sehr, sehr krass der Überzeugung war, dass wer homosexuell lebt, einfach straight in die Hölle kommt, egal was passiert. Und ich weiß noch, dass wir uns, als wir das gesagt haben, gegenseitig mit den Augen wahnsinnig fixiert haben und es eigentlich so aussah, als wollten wir uns gegenseitig mit unseren Blicken töten. Keine Ahnung, ob der schon irgendwas geahnt hatte.
Ja, wie war es für dich in dem Moment? Wusstest du, hast du dich da irgendwie dann angesprochen gefühlt oder hast du gedacht, ja gut, Leben kann ich mir eh nicht vorstellen in dieser Art und Weise?
Nun, das war schon eine große Verunsicherung. Also ich finde gerade so die Phase nach dem Schulabschluss ist irgendwie generell so eine sehr vulnerable, verletzliche. das Fachwort könnt ihr googeln. Kommt von Vulnerabwunde.
Ja, jetzt den Glückscheißer raushängen lassen.
Große Latinum habe ich auch gemacht auf dem Gymnasium übrigens. Genau, aber hab schon gemerkt, okay, nee, das hat was mit mir zu tun und das wird mir irgendwie Probleme machen. Also mein Glauben zu leben und irgendwie an den Gott zu glauben, an den ich glaube, wobei mein Bild von ihm hat sich auf jeden Fall verändert zu jetzt, aber ich war schon eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass ich nach meinem inneren Gefühl auch leben möchte und dass das richtig ist. Was sich aber genau in den Jahren, die dann noch gefolgt sind, irgendwie auch als große Herausforderung gezeigt hat.
Ja, das finde ich aber spannend, weil bei mir war das anders zu dem Zeitpunkt. Da war ich, also auch in der gleichen Phase, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich stehe wirklich hauptsächlich auf Männer. Ich würde gern mit einem Mann zusammen sein. Da war für mich aber dann schon am Anfang der Gedanke, ja, aber das geht nicht. Das ist kein Lebensmodell, das ich leben könnte. Und wo ich eigentlich schon damit gerechnet habe, ja, Gott hatte einen guten Plan für mich, also wird es auch weggehen. Also das habe ich wirklich sehr lange geglaubt, dass ich eigentlich nur, sage mal, gut genug glauben muss oder diese Anfechtung aushalten muss, wie das dann hieß. Und dann wird Gott mich schon belohnen, dadurch, dass ich dann halt irgendwann mich in eine Frau verliebe und dann heirate und dann haben wir vier süße Kinder und was auch immer. Aber diesen Gedanken, dass ich wirklich mein Schwulsein leben könnte, den hatte ich da eigentlich noch gar nicht. Und deswegen hätte ich zu dem Zeitpunkt auch immer mich wahrscheinlich deinem Pastor angeschlossen und gesagt, ja klar, wer schwul lebt, das ist Sünde. Weil das habe ich auch nicht gemacht und es hatte mit mir ja auch nichts zu tun in dem Sinne.
Mhm. Also hast du das nochmal differenziert, quasi so dein Fühlen und die Lebensrealität, die dir irgendwie möglich erscheint, tatsächlich die so voneinander nochmal zu trennen?
Ich habe es versucht, aber es ist nicht so einfach, weil ich meine, was also in christlichen Kreisen spricht man oft von die Homosexualität nicht ausleben, aber was heißt es denn? Wenn ich jetzt einen Mann sehe und den attraktiv finde, dann lebe ich das ja auch schon aus. Und dann, wo ziehe ich denn dann die Grenze? Mhm. Also das war ja für mich irgendwann auch eine wichtige Erkenntnis, es geht eben nicht nur um Sex, sondern es ist einfach was, ja, ein Teil meiner Persönlichkeit. So, es ist was mein alltägliches Leben ausmacht. Und jetzt zu sagen, ich lebe das nicht aus, würde ja auch immer heißen, ich spiele eine Rolle.
Mhm.
Und diesen Eindruck hatte ich dann doch sehr lang und habe aber eben auch geglaubt, diese Rolle spielen ist jetzt quasi eine gute christliche Übung, die ich mache.
Mhm.
Und die wird dann irgendwann so belohnt werden.
Das ist so deine Prüfung, die dir auferlegt ist, so deine Lebensprüfung.
Ja. Mhm. Also da gab es ja auch viel Literatur so, die man dann gelesen hat, gesehen hat. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel mich da auch, wäre ich auch nie auf den Gedanken gekommen, überhaupt mit jemandem darüber zu reden, weil ich mir sicher war, irgendwann ist es wieder weg und dann passt's. Wie war das bei dir? Hast du mit Leuten drüber geredet oder?
Ich glaube tatsächlich erst mit meinem Studium, glaube ich. Also ich bin dann aus meiner Heimatstadt weggegangen, gar nicht so weit weg, aber schon so, dass man irgendwie 3 Stunden Auto fahren muss. Und hatte da für mich so das erste Mal das Gefühl, okay, hier kann ich irgendwie als neuer Mensch starten, so als unbeschriebenes Blatt. Und hier kann ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich sage, okay, ich identifiziere mich als homosexueller Mann und will auch homosexuell leben quasi. Aber es ist schon so, dass, genau, was du gerade gesagt hast, dass das für dich keine Option war bei mir schon dahingehend anders, dass ich so das kannte, also was du gerade gesagt hast, war bei mir eher so, mir war von Anfang an bewusst, das wird ein Wahnsinn, oder was heißt ein wahnsinnig, aber das wird ein anstrengendes Leben und ich hätte das gerne irgendwie sozial konformer gehabt. Also ich wäre lieber so gewesen, dass mein Leben einfach, also perspektivisch irgendwie einfacher zu gestalten ist. Und genau, hab dann gedacht, okay, es gibt jetzt irgendwie 2 Wege. Also so wie du gesagt hast, okay, ich werde irgendwie die Homosexualität los, irgendwie bete die weg und so. Also das gab es bei mir dann auch als Phase tatsächlich, so mit, gerade als ich das Studium so angefangen hatte, so mit 19, dass ich so den Wunsch hatte und dann gebetet habe, hey, wenn das nicht dein Wille ist, dann nimm das doch bitte weg. War da aber nie so weit, irgendwie, dass ich gesagt hätte, okay, ich mache so eine Konversionstherapie oder so. Also an dem Punkt war ich tatsächlich nie, weil mir das alles, genau, ich habe dann irgendwie viel gelesen, schon auch irgendwie suspekt vorkam. Mhm. Genau, und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Für mich war vorher dann schon irgendwie klar, okay, wenn Gott mich da nicht verändern kann, ich selbst kann mein Empfinden da nicht ändern, dann will ich irgendwie den Glauben loswerden.
Okay.
Und habe das, weil ich einfach so eine innere Not gespürt habe, wo ich gesagt habe, okay, das zerreißt mich und das macht mich irgendwie fertig, so als 2 Menschen existieren zu müssen. Also einmal als Person in der Gemeinde und dann einmal irgendwie als schwuler Mann, der das Schwulsein dann auch irgendwie entdeckt und dann irgendwie mal eine Bar besucht oder irgendwie sich versucht, einen Freundeskreis aufzubauen mit Männern, Frauen, die irgendwie ähnlich fühlen. Genau, und habe dann versucht, den Glauben irgendwie fahren zu lassen. Das war eine Phase, die war tatsächlich nicht so lang. Lag auch daran, genau, mein erstes Studium. Ich sage immer, wir haben nicht so gut zusammengepasst. Es war ein naturwissenschaftliches Studium, das ich angefangen habe. Genau, jetzt habe ich ein sozialwissenschaftliches beendet und arbeite da auch sehr glücklich. Genau, aber das hat irgendwie, da haben wir nicht zusammengepasst. Und ich habe dann nochmal die Stadt gewechselt und bin dann wieder sehr eng mit einer freien christlichen Gemeinde.
Genau. Wenn wir da vielleicht kurz mal einhaken können. Du meintest, dir ging's nicht so gut damit, dass du deinen Glauben an Nagel gehängt hast. Wie würdest du das beschreiben? Oder was war das, was dir gefehlt hat? Oder?
Das finde ich, das kann man ganz, ganz schlecht beschreiben. Also irgendwie würde ich heute sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie der Heilige Geist ist tatsächlich, der so in der hintersten Kammer noch irgendwo gewohnt und gebrannt hat, dass es, obwohl ich das loswerden wollte, zu jeder Zeit noch so war, dass wenn man mich nachts um 12 geweckt hätte und gefragt hätte, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Jesus der Herr ist, hätte ich immer noch sofort ohne Einwände Ja gesagt dazu. Quasi, und das ist, glaube ich, so eine starke Verbindung, die lässt sich auch eigentlich nicht auflösen. Genau, dann war es so, ich war wieder sehr in einem Gemeindekontext, da hat das Blatt sich dann gewendet, weil ich gemerkt habe, okay, es geht mir immer noch nicht gut mit beiden. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, was du vorhin gesagt hast. Also vielleicht kann ich enthaltsam leben irgendwie. Hab da dann tatsächlich viel geredet mit Pastoren, auch mit anderen Jugendlichen, die das irgendwie alle nicht cool fanden, aber die es zumindest gewertschätzt hatten oder haben, dass ich da sehr offen mit ihnen geredet habe. Genau, wurde mir auch Hilfe angeboten in Form von Konversionstherapie und. Habe ich alles abgelehnt, wollte ich auch zu dem Zeitpunkt nicht. Genau, und habe dann gemerkt, okay, auch hier komme ich nicht weiter. Zweiter Versuch, den Glauben loszuwerden, und hatte dann wirklich ein paar Jahre, wo ich irgendwie keinen Gottesdienst mehr besucht habe, wo ich das Studentenleben einfach richtig genutzt habe, wo ich viel feiern war, irgendwie viel trinken war, viel mich versucht habe, auch aktiv so von dem Glauben zu distanzieren. Was traurigerweise zum Schluss tatsächlich wirklich in einer manifestierten Depression irgendwie geendet ist, weil diese Zerrissenheit einfach sich nicht auflösen ließ. Und ich wirklich gemerkt habe, also das zerreißt mich als Mensch irgendwie. Ich habe für mich keinen Weg gesehen, wie ich dem Genüge tun kann. Also einmal diesem spirituellen Bedürfnis, was ich habe, und einmal auch dem Bedürfnis, als der zu leben, als der ich mich fühle.
Also du sagst quasi, du hast für dich ja, wenn man sich in diese Situation zurückdenkt, dann gab es immer so für mich ein nur zwei Wege, die ich gehen könnte. Das eine wäre, mich für den Glauben zu entscheiden.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, aber meine Gefühle und meine sexuelle Orientierung, die muss ich dann bekämpfen, unterdrücken oder hoffen, dass sich ändert.
Ja.
Und die zweite Möglichkeit wäre dann für dich gewesen, okay, ich lasse meinen Glauben und lebe dann meine sexuelle Orientierung so aus, wie ich das möchte.
Ja.
Und jetzt beschreibst du, dass es dich irgendwie, ja, dass es psychisch aus mit dir gemacht hat. Und das finde ich ganz spannend, weil das, glaube ich, es wird wenig drüber geredet, aber ich glaube, es kommt sehr viel öfter vor, als man denkt, dass solche Spannungen und solche Situationen, in denen man keinen Ausweg sieht, irgendwie dazu führen, dass man ja wirklich in Sackgassen gerät, wo man alleine nicht mehr rauskommt. Hast du es dann auch so empfunden, dass du gar keinen Ausweg mehr siehst, oder?
Ja, es ist also, genau, wie ich gerade gesagt habe, es ist einfach, das sind zwei Konzepte, die sich an dem Punkt, an dem ich war und auch so mit meiner Persönlichkeit einfach nicht zusammen denken lassen. Und es gab einfach mehrere Versuche, wo ich gesagt habe, okay, ich muss eins von beiden fahren lassen oder ich muss eins von beiden irgendwie von mir abspalten, was aber einfach nicht funktioniert hat. Also weil die Sexualität einfach ein Teil von mir ist und an die Sexualität auch einfach viele menschliche Grundbedürfnisse gekoppelt sind, die einfach, weiß ich nicht, wo auch die Wissenschaft sich sehr einig ist, dass wenn die nicht befriedigt sind, da einfach auch eine große psychische Verletzbarkeit entsteht oder gegeben ist. Und auf der anderen Seite, wie ich gerade gesagt habe, auch der Glauben, den ich nicht fahren lassen konnte, weil ich mir im tiefsten Innern immer sicher war, dass das die Wahrheit ist, also dass Jesus Christus für mich gestorben ist und mich unendlich liebt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das über eine Zeit lang so massiv gewechselt hat. Also das hat die Spannung auch nochmal wahnsinnig erhöht einfach. Also dass man versucht sich dann ja immer einen sozialen Kontext zu schaffen und auch irgendwie so eine Argumentationsstrategie vor sich selber, mit der man dann die Entscheidung, die man getroffen hat, irgendwie gut fahren kann. Und dass die dann aber abhängig von der Situation, in der ich war, immer wieder komplett umgeworfen wurde und gesagt hat, ja, okay, das war alles Bullshit, was du die letzte halbe Jahr gedacht hast. Das muss jetzt so und so sein. Und das war immer dann so das komplette Gegenteil von dem, was ich das Jahr vorher gedacht habe oder erlebt habe oder gemacht habe. Ich glaube, das hat tatsächlich einen massiven Anteil gehabt, dass sich das bei mir dann wirklich auch psychisch manifestiert hat als Krankheit. Ja.
Und wie bist du dann da weitergekommen oder rausgekommen? Hast du die Hilfe gesucht? Was war deine Strategie dann?
Genau, meine Strategie war tatsächlich, also da war vorrangig war erstmal diese psychische Erkrankung da, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mit umgehen können, klarkommen, habe Psychotherapie gemacht, habe einen Klinikaufenthalt gehabt, der mir auch wahnsinnig gut getan hat, der wahnsinnig mich auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht hat. Und genau, und habe dann überlegt, okay, es muss andere Menschen geben, denen es genauso geht. Es muss andere Menschen geben, die in der gleichen Lebenssituation sind, die Ähnliches erlebt haben, die ähnlich fühlen. Und ich hoffe, die haben irgendwie einen besseren Modus gefunden, damit umzugehen. Oder mit denen zusammen, das war so meine Hoffnung, kann man einen Modus entwickeln, damit besser umzugehen. Genau, und so schließt sich irgendwie auch der Kreis, wie ich dann zu Zwischenraum gekommen bin oder wie es dann entstanden ist, dass wir diesen Hauskreis gegründet haben, wie wir in Kontakt gekommen sind. Genau.
Gab es dann irgendeine Person, wo du gedacht hast, oder das erste Mal war, dass du dir gedacht hast, ach, vielleicht kann ich tatsächlich meinen Glauben und meine sexuelle Orientierung zusammenbringen? Oder wie bist du da? Wann hattest du das erste Mal diesen Gedanken, dass es keine Entscheidung zwischen beiden sein muss, sondern dass du beides zusammenleben kannst?
Ich glaube, das erste Mal, wo ich sagen würde, okay, da habe ich das richtig gelebt gesehen, war tatsächlich so auf dem Jahrestreffen von Zwischenraum. Mhm. Also weil da einfach Menschen waren, mit denen man Gespräche hatte, den man sich ausgetauscht hat, wo ich gemerkt habe, okay, die sind schon mehrere Schritte gegangen. Viele haben irgendwie auch diese Verletzung erlebt, in welcher Art auch immer, aber die sind einen Weg gegangen, wo sie von sich sagen können, okay, ich kann das gut miteinander vereinbaren. Das war für mich tatsächlich ein wahnsinnig hoffnungsstiftender Moment. Mhm. Also zu sehen, einmal diese Masse an Menschen, okay, du bist quasi kein Randphänomen, ja. Irgendwie keine christliche Ausschussware.
Genau, du bist nicht der Einzige, dem es irgendwie, genau, oder die Einzige, die es überhaupt so fühlt. Ja.
Genau, und da waren natürlich irgendwie Menschen, die schon drüber publiziert haben oder irgendwie persönlich, die in einer Lebenspartnerschaft gelebt haben. Genau, und damals konnte man noch gar nicht heiraten, glaube ich, als wir auf dem ersten Zwischenraum-Treffen waren, wo ich gesehen habe, okay, aber gibt es Möglichkeiten, das gut zu leben und irgendwie eine gute Gottesbeziehung aufzubauen. Das war für mich sehr ermutigend.
Ja.
Genau, und so schließt sich so mein Kreis quasi meiner inneren Entwicklung so zu Zwischenraum hin. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es ist für dich, oder es war damals für dich keine Option, irgendwie schwul zu leben oder das auszuleben. Und genau, wir sitzen jetzt hier, weil wir beide bei Zwischenraum sind. Und ich weiß, dass du sehr, sehr glücklich schon lange, länger mit deinem Partner bist.
Ja.
Genau, was ist so dazwischen passiert? Was waren so die Schritte, die du da gegangen bist?
Ich denke, manchmal ist es ähnlich zu dir, aber ich glaube, ich bin ein paar Schritte anders gegangen. Also für mich war es wirklich so, dass ich zum Beispiel nie ernsthaft versucht habe, jetzt ohne meinen Glauben zu leben. Da war ich so stark geprägt, dass es für mich irgendwie nie die Option war. Aber das hast du eigentlich auch so beschrieben, dass es dir nie so gut gelungen ist. Für mich kam einfach irgendwann der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, es geht so nicht mehr weiter, wo ich einfach gemerkt habe, diese Veränderung, die ich immer irgendwie erwartet habe, dass die dann schon kommt, die kommt nicht. Und jetzt sitze ich quasi hier und passe weder da rein noch ins andere rein und sehe gar nicht, was kommt. Und da hat sich bei mir dann so ein bisschen das entwickelt, dass ich ja so ein bisschen zwei verschiedene Leben angefangen habe. Also ich war in der Gemeinde weiterhin der gute, fromme Christ, der eigentlich auch mit niemandem drüber geredet hat, dass ich schwul war. Und ich habe es auf der anderen Seite nicht ausgelebt oder nicht, zumindest nicht in dem Sinne, wie man das in Gemeinden sich vorstellt. aber trotzdem, ich mich da innerlich dann davon distanziert und mehr mit den Gedanken gespielt, ach, vielleicht könntest du doch irgendwann mal einen Partner haben. Wobei das dann nie so konkret wurde und ich habe dann eher weitere Schritte unternommen, dass ich sage, wie komme ich denn zu diesem Leben, wo ich vielleicht auch mit einer Frau glücklich werden kann, habe da auch eine Beziehung gehabt für ein halbes Jahr mit einem Mädel und eigentlich war das dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss anfangen umzudenken, weil in dem Moment, wo ich jetzt eine Freundin hatte, habe ich gemerkt, ja, Moment, kann das wirklich jetzt Gottes Wille sein, dass ich jetzt jemand anderes da noch mit reinziehe und dass ich jetzt für einen Menschen, den ich ja auch, der mir sehr wichtig war, quasi jetzt sage, weil ich Gott folge, spiele ich der mehr oder weniger was vor. Und es ging dann auseinander und das war für mich dann auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss irgendwie ein Cut passieren. Und das war auch der gleiche Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal einen schwulen Christen getroffen habe, das war ein TC, für den das irgendwie so zusammenging, für den das irgendwie kein Thema war, aber der beides leben konnte. Und das war für mich davor ja oft gar nicht vorstellbar. War jetzt übrigens auch die erste schwule Hochzeit, auf der ich war letztes Jahr. Das war sehr schön, so irgendwie das dann so abzuschließen. Genau, und dann habe ich eigentlich angefangen, mich wirklich mal auch intensiver damit zu beschäftigen, ob denn meine Theologie das hergibt, dass ich sage, ich kann mir auch vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein oder ich denke da Sachen anders. Und zu dem Zeitpunkt war es aber auch schon so, dass sich schon viel geändert hat in meiner Gottesbeziehung. Also, dass ich gemerkt habe, irgendwie, was früher alles so unumstößlich war, ist vielleicht gar nicht so. Und vielleicht darf ich über manche Sachen einfach auch neu und freier nachdenken, als ich das davor gemacht habe.
Wie hast du das erlebt? Hast du das als Gewinn erlebt? Oder hat dich das verunsichert auch ein Stück weit? Wie war das so, als es so begonnen hat, dass du gesagt hast, okay, ich vielleicht erlaube ich mir auch ein Stück weit freier zu denken oder nochmal umzudenken?
Nee, also am Anfang war es für mich was sehr Negatives. Also für mich, ich meine, da wo, von meiner Prägung her wurde man ja immer davor gewarnt, dass man quasi falsche Einflüsse bekommt und dann hinterfragt man seinen Glauben und dann wird man mit der Zeit lau und gibt die Glaubensgrundsätze auf. Und deswegen hatte ich am Anfang, als ich das gemerkt habe, dass ich manche Sachen einfach nicht mehr so glaube. Und bei mir hat es witzigerweise gar nicht angefangen mit dem Thema Homosexualität. Das war für mich dann noch in Stein gemeißelt. Aber für mich waren dann andere theologische Themen, wo ich gesagt habe, boah, da tue ich mir irgendwie schwer, die Meinung von der Gemeinde, die ich gehört habe, einfach so weiter als einziges hinzunehmen. Das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann gedacht habe, oh, jetzt muss ich wirklich aufpassen, jetzt komme ich auf so eine liberale Schiene, jetzt komme ich wohin, wo ich quasi meinen Glauben verlieren kann. Und mit der Zeit sind es immer mehr Punkte geworden, wo ich ja einfach mal Sachen hinterfragt habe, die davor für mich ganz, ganz klar waren und wo für mich gar keine Frage war, was zum Beispiel Bibelverständnis angeht oder... Ja, ich würde es mal so zusammenfassen, für mich war Glaube ganz stark ein, ich muss das und das für wahr halten. Und nachdem meine Definition von Glauben so war, also auch eher eine Leistung, die ich bringen musste, dass ich sage, das und das und das glaube ich.
Und etwas, was man irgendwie so an so Parametern messen kann.
Genau, ja, man konnte ja genau sagen, okay, der sieht jetzt zum Beispiel Homosexualität nicht als Sünde an, der kann gar kein richtiger Christ mehr sein.
Das gibt 5 Punkte Abzug auf der Christenskala dann sind wir unterm roten Bereich.
Quasi. Genau, und da habe ich bei mir selber gemerkt, oh, wie auf dieser Skala rutsche ich immer weiter runter. Und ja, das macht meinen Glauben dann kaputt, weil der Glaube ja dieses für Wahrhalten ist. Und da war es zum Beispiel für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu erkennen, dass Glauben eben nicht heißt, Dinge für wahr zu halten in erster Linie, sondern dass Glauben ja auch vom griechischen Wort einfach Vertrauen heißt. Dass es darum geht, dass ich auf Gott vertraue und dass ich vertraue, dass da was ist, was größer ist als ich und das nicht nur Fairness von mir, sondern mich wirklich liebt und mich annehmen will. Und dass letztlich alle diese Fragen, die ich mir gestellt habe, wo ich dachte, es geht darum, dass ich meinen Glauben erhalte, wenn ich das und das nicht hinterfrage, letztlich vielleicht habe ich es sogar eher Unglauben war, weil ich hatte ja eben nicht das Vertrauen, dass ich sage, und Gott hält mich und Gott ist größer als mein Denken. Und genau, das war dann ein Prozess, wo dann aus dieser Angst, dass ich Sachen verliere, nach und nach schon auch diese Erkenntnis gekommen ist, ich bekomme dadurch aber auch eine neue Freiheit und ich vielleicht erkenne ich sogar neue Sachen und neue Aspekte an Gott, die ich davor überhaupt nicht kannte. Auch mein Jesusbild zum Beispiel, glaube ich, hat sich sehr geändert, während es davor immer so ein bisschen diese verklärte Person war, die weit weg war.
War er weiß?
Ich fürchte, er ist immer noch weiß. In all meinen Kinderbibeln war Jesus weiß.
Der einzige Weiße in Galiläa.
Genau, er hatte zumindest so ein Gewand an.
Ja, ja.
Das muss man ihm lassen.
Das können wir ihm lassen, ja.
Nee, ja, genau. Und ich habe oft gar nicht wahrgenommen, dass zum Beispiel für eine soziale Sprengkraft in Jesu handeln war. Das war mir auch nicht bewusst. Mhm. Oder das wurde auch nicht thematisiert, was es heißt, dass Jesus mit den Huren zusammengegessen hat. Und der hat da ihnen keine Moralpredigt gehalten. Glaube ich, also steht da ja auch nicht, sondern er hat einfach Zeit mit ihnen verbracht und dass das dieser Jesus, dass das ihn ausmacht, dass er einfach kommt und Zeit verbringt mit Menschen und Menschen wahrnimmt und Menschen mit allem, was sie ausmacht, annimmt. Genau, das war für mich so ein Lernprozess, wo ich immer noch drin bin. Und ich würde sagen, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, ich glaube, ich habe sehr viel weniger Antworten, als ich früher hatte. Und vielleicht viel mehr Fragen. Aber vielleicht ist man mit Fragen auch viel näher an Gott dran, weil Gott einfach der ist, den ich gar nicht fassen kann. Und ich deswegen, sobald ich eine fixe Antwort oder ein fixes Bild von ihm im Kopf habe, ihm ja so klein macht, dass ich ihn mir unterordne. Und ich Gott, glaube ich, oft näher bin, wenn ich einfach sage, ja, das ist Gott, ich weiß es nicht. Und das ist auch normal. Wie ist es bei dir? Hat sich dein Gottesbild geändert? Oder wie hat dieser ganze Prozess auf deinen Glauben sich ausgewirkt?
Also ich glaube, ich kann in vielen mitgehen, was du gesagt hast. Irgendwie für mich ist so eine Quintessenz geworden. Meine Gottesbeziehung, glaube ich, ist konfliktreicher geworden. Aber gar nicht im negativen Sinne. Ich glaube, Konflikte sind, wenn sie in einer Beziehung irgendwie auf Augenhöhe und mit Wertschätzung miteinander ausgetragen werden können, sind die fantastisch, um näher zu kommen an Dinge, näher zu kommen an was glaube ich wirklich, an näher zu kommen an wie es unsere Beziehung gestaltet. Und ich glaube, da hat sich für mich schon viel getan. Also dadurch, wie du sagst, wenn man sich erlaubt, irgendwie out of the box zu denken und erstmal davon auszugehen, okay, alles, was du bis jetzt auch von Pastoren, Jugendleitern und so gehört hast, das ist eine Version. Das ist das haben die mit ihrem Background so für sich zusammengeordnet. Und da mag in allem ein Teil der Wahrheit dran sein. Aber davon Abstand zu nehmen, zu glauben, dass irgendwie eine Strömung oder noch kleiner eine Person so die Wahrheit für sich gepachtet hat, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, was schon gerne gemacht wird, irgendwie gibt ja auch viel Sicherheit. Also zu glauben, wir sind so der Maßstab und wir haben da Orientierung und da drin ganz viel Sicherheit. Uns kann keiner was. Davon freizukommen, macht für mich auf der einen Seite natürlich irgendwie Unsicherheit und Konflikt. Irgendwie, das liegt so in der Sache, glaube ich. Und auf der anderen Seite ermöglicht es aber auch so ganz viel, einfach erstmal anzunehmen und hinzunehmen, was Menschen glauben und das so zu reflektieren in deren Kontext quasi, aber auch in meinem Kontext. Und ich finde, da ist Zwischenraum irgendwie wunderbar, weil das so ein Schmelztiegel ist nochmal so auch aus allen christlichen Strömungen, die es so gibt. Und man sitzt am Tisch und ist geeint so über dieses LGBT-Thema, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwie in Glaubensfragen geeint sein muss.
Voll. Ja.
Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schön, so an der Idee Zwischenraum auch, dass das ein Raum ist, der erstmal frei von Druck und so negativer Bewertung ist. Also dass jeder aber grundsätzlich erstmal in auch Lebensbereichen, die nichts mit deiner Sexualität zu tun hat, erstmal kommen darf und erstmal sein darf, wer er ist und das auch so darstellen darf und ausdrücken darf. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd, da auch Ansichten zu hören aus anderen Glaubensströmungen, aus anderen irgendwie Denkansätzen, wo man ja oft, wenn man eine Gemeinde besucht und da vielleicht auch aufgewachsen und sozialisiert ist, dann dreht man sich ja so im Kreis. Also man bestätigt sich gegenseitig immer, das ist alles richtig und was anderes gibt's nicht und kommt da so gar nicht mit in Berührung. Und alle anderen, oder so habe ich es erlebt, für mich so, dass so der Common Sense war, okay, alle anderen glauben schon an Jesus, aber halt an einer oder der anderen Stelle nicht so richtig quasi. Und das war so der Common Sense. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd, dass Zwischenraum einfach so eine Plattform schafft, wo jeder auch seinem individuellen Glauben Ausdruck verleihen kann und wo man dann von allen auch irgendwie was mitnimmt und gucken kann, okay, möchte ich mit dem oder dem Thema vielleicht auch für mich nochmal in den Konflikt gehen? Möchte ich mich dran abreiben? Und ich glaube, immer wenn man abreibt irgendwie, dann, wie ich schon gesagt habe, kommt man näher so zu der Quintessenz. Wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Was ist das so für mich? Genau, und das finde ich eine der ganz großen Stärken von Zwischenraum.
Ja, wobei ich da ehrlich sagen muss, also mittlerweile sehe ich es auch so wie du, aber bei meinen ersten Malen bei Zwischenraum fand ich das gar nicht so leicht, weil ich das nicht gewohnt war. Für mich war es halt, in dem christlichen Kontext waren wir uns über viele Themen einfach einig und da hatten wir die Antworten und wir wussten, wie du sagst, wer diese Antwort eben nicht gibt, der ist dann graduell ein bisschen weiter weg von der Wahrheit sozusagen.
Ja.
Und jetzt bei Zwischenraum war es dann schon so, dass ich da mit Leuten konfrontiert wurde, die irgendwie eine ganz andere christliche Prägung hatten als ich. Und die auch so ganz andere Schwerpunkte gesetzt haben. Und ich mir gedacht habe, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Genau, also das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, dann irgendwann sagen zu können, ich nehme das als eine Bereicherung wahr.
Ja. Ich glaube, mir fiel das als Person einfacher. Da spannt sich der Bogen nochmal zurück zu dem Studium, was ich abgebrochen habe. Mir als Person taugt es mir einfach grundsätzlich irgendwie nicht, Dinge als gegeben zu sehen. Und deswegen bin ich kein guter Naturwissenschaftler, weil ich nicht akzeptieren kann, dass Dinge einfach so sind, weil sie da in dem Buch stehen irgendwie oder weil jemand sich mal...
Wenn du Naturwissenschaft bist, du kannst es einfach überprüfen.
Ja, das stimmt, aber das kann ich nicht mit allem, was in diesem Buch steht. Deswegen,
das stimmt,
deswegen war das irgendwie nichts für mich. Und genau, ich habe ein sozialwissenschaftliches Studium angefangen, wo mich einfach so begeistert hat, dass erstmal alles möglich ist. Also, dass erstmal alles mitgedacht werden kann, jeder Lebensentwurf, dass irgendwie grundsätzlich erstmal anzunehmen ist, dass es alles gibt. Und genau, das habe ich dann irgendwie auch im Zwischenraum wiedergefunden und konnte es dann, glaube ich, irgendwie ganz gut annehmen. Aber ich verstehe total, dass da ein Prozess ist, den man auch erstmal gehen muss. Genau, ich bin auch erst so ab dem, ich weiß gar nicht, 10., 11., 10. Lebensjahr aufgewachsen, das in der Gemeinde. Das heißt, ich habe eine Kindheit erlebt, die nicht christlich geprägt war. Und manchmal glaube ich, das liegt auch daran quasi, also dass das nicht so von vornherein alles so war, sondern dass wir dann dass ich als irgendwie früher Jugendlicher so dazugekommen bin und mich damit irgendwie nochmal anders auseinandergesetzt habe. Genau, aber grundsätzlich glaube ich, dass das auch eine herausfordernde Aufgabe ist, aber du stimmst mir bestimmt zu, dass das was Lohnendes ist.
Auf jeden Fall, im Rückblick immer. Das ist ja bei den meisten Veränderungen so, dass man im Rückblick sagen kann, ja, das war gut, aber wenn man drinsteckt, ist es oft gar nicht so einfach.
Oder,
man verliert ja auch Sachen, wenn man neue dazu gewinnt, auch neue ja. Sichtweisen. Und das tut auch erstmal weh und macht einen unsicher ja. und verletzlich. Und damit musste ich erst lernen, zurechtzukommen.
Ja.
Und ich glaube, das ist immer noch so. Manchmal finde ich, denke ich mir schon, dieser Glaube, wo du ganz klar schwarz und weiß hast und wo irgendwie alles so klar ist, der gibt einem schon auch eine sehr große Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich wünsche mir das manchmal wieder, dass ich einfach sagen kann, ja, so ist es, Punkt.
Mhm.
Und ja, ich glaube aber nicht, ich bin da mittlerweile über Tiefton überzeugt, dass eben gerade das Christsein ausmacht, dass es nicht so ist. Dass
ja.
zum Beispiel auch die Bibel ja gar nicht so ist, dass ich so verstanden werden will als Lexikon, weil dann wäre es ein Lexikon. Aber in Wirklichkeit ist es eine Sammlung von Briefen, von Geschichten, wo Menschen was mit Gott erleben, von ganz konkreten Erzählungen von Menschen. Und ich glaube, das ist nicht aus Versehen so passiert und wir müssen das jetzt umdrehen, sondern ich glaube, genau das ist es, was es Gott ausmacht. Ich kann über ihn ganz, ganz viel reden, aber letztlich kann ich ihn nur erleben. Und nur im konkreten Leben eines Menschen kann ich Gott erfahren.
Genau, und ich glaube, dabei kann dein Erleben ganz anders sein als mein Erleben. Auch wenn Gott irgendwie das Gleiche irgendwie zu uns sagen würde oder in uns reinspricht, glaube ich, so das Erleben ist auch nochmal was ganz Individuelles. Also so, wo jeder Mensch auch nochmal anders irgendwie bondet oder irgendwie mit Gott so in diese Beziehung geben kann. Deswegen glaube ich auch, dass mittlerweile bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Menschen mir Erklärungen anbieten möchten, die im Zusammenhang stehen mit für alle gilt immer das. Ist für mich mittlerweile eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay, das glaube ich nicht. Egal, was jetzt kommt, das glaube ich nicht quasi. Also außer das, worauf ich mich noch einlasse, gerne ist quasi, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und jeden Menschen liebt. Da glaube ich tatsächlich, dass es um alle Menschen geht und dass das immer für jeden zu jeder Zeit gültig ist. Aber alles abseits davon, finde ich, ist was, wo man sich einfach damit beschäftigen muss. Und spätestens da, wo jemand mir einfache Schwarz-Weiß-Lösungen anbieten will für ganz komplexe Systeme, die ja zu tun haben mit Lebensrealitäten von Menschen, die in Herausforderungen stehen, die in ganz spezifischen sozialen und Beziehungskontexten stehen, da bin ich dann schon immer raus und plädiere persönlich eher dafür, nochmal einen Gang zurückzufahren und zu gucken, okay, gilt das wirklich immer für alle oder was wären so Alternativen, die vielleicht auch stattfinden und da auch Wertschätzung da drin verdient haben.
Mhm.
Ja.
Vielleicht so zum Ende, wir haben zwischendrin mal angesprochen, dass wir in Gemeinden erlebt haben, dass es für uns keine Möglichkeit gab, unsere sexuelle Orientierung und unseren Glauben zu leben. Wie empfindest du das heute? Hast du so einen Ort? Oder wie würdest du dir so einen Ort wünschen?
Nee, so einen Ort habe ich tatsächlich nicht. Also Zwischenraum tut schon ganz viel, aber Zwischenraum ersetzt ja keine Gemeinde per se und das ist ja auch nicht der Anspruch. Genau, das ist nicht der Anspruch von Zwischenraum. Was ich mir wünschen würde, wäre, aber das ist was ich mir auch gesamtgesellschaftlich wünschen würde, dass es Kontexte gibt, wo die Sexualität oder die, was weiß ich, oder eben die Ethnie, deine soziale Herkunft, wo das keine Parameter sind, die am Anfang irgendwie erst gegengecheckt werden müssen, um zu gucken, passt du zu uns, passt du nicht zu uns, sondern dass man zurückkommt, sei es jetzt in der Gemeindestruktur, aber auch gesellschaftlich, zu einfach einem Annehmen und einer Wertigkeit zugestehen als Mensch, einfach weil man von Gott geschaffener Mensch ist. Und genau, was ich so persönlich für mich erlebe, ist tatsächlich, also ich glaube, ich bin da so ein bisschen gebrannt auch tatsächlich. Mhm. Also gerade so durch die Zeit, wo ich dann sehr offen war und dann erlebt habe von den Menschen, okay, die wollen mir helfen, aber das Helfen war eben nicht die Art von Hilfe, die ich mir gewünscht hätte oder die ich gebraucht habe. Da merke ich schon, dass ich sehr vorsichtig geworden bin, irgendwie so Commitments einzugehen, also so mich eng an irgendwas zu binden. Aber perspektivisch würde ich es mir wünschen. Aber nicht in einer Art, wo ich sagen muss, hallo, hier ist Lukas und ich bin homosexuell, bin ich okay für euch, ja. Sondern wo ich kommen kann und sagen kann, hallo, ich bin Lukas und ich glaube an Gott und Jesus Christus, können wir eine gute Zeit auf der Basis haben. Und alles andere besprechen wir, wenn wir es möchten oder nicht. Genau, also das ist was ich mir wünschen würde, dass ich das irgendwie erleben kann. Vielleicht auch in einem freien christlichen Kontext, weil es ja schon so ist, oder für mich auf jeden Fall so ist, ich bin da so aufgewachsen und sehe da auch sehr viel Positives drin. Also genau, finde so eine gezielte Auseinandersetzung mit theologischen Themen auch sehr angenehm, auch eine gewisse Tiefe zu schaffen oder das auch zu versuchen zu verknüpfen mit einer Emotionalität, Spiritualität. Genau, das fehlt mir schon und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann möglich ist, das in Kontexten zu erleben, die da auf einer Basis von Gleichheit und Wertschätzung rangehen und nicht mit einem exkludierenden Gedanken oder einem Gedanken von Angst, irgendwie, wenn wir jetzt Dinge zulassen, dann, du hast vorhin gesagt, dann werden wir lasch oder dann greift man in unsere moralische Integrität ein. Auch schwieriges Wort. Schwieriges Wort. Und genau, das wäre was, das würde ich mir sehr wünschen für die Zukunft. Und ich glaube, dass Zwischenraum da einen Beitrag zu leistet, einfach so im Thema Sichtbarkeit. Also erstmal zu zeigen, okay, wir sind, also es gibt einfach LGBT-Christen, Christinnen und die haben eine Sehnsucht nach einer Gottesbeziehung und die leben die in ganz vielfältiger Weise. Manchmal häufig nicht so, wie sie sich das wünschen würden, weil die Strukturen das nicht zulassen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, einfach mal einen Bedarf zu äußern oder sichtbar zu machen. Quasi zu sagen, das ist kein Randphänomen, sondern das sind viele Menschen. Und auch, wenn man dann sich die individuell anguckt, das sind auch ganz besondere Menschen mit Einzelschicksalen, Leben, Vorstellungen, die es wert sind, irgendwie angenommen zu werden, auch im Kontext von Gemeinde. Ja. Wie ist das bei dir?
Also bei uns ist es so, dass mein Freund und ich in eine Gemeinde gehen, wo wir einen Prozess angestoßen haben, dadurch, dass wir da waren, dass man sich damit auseinandersetzen musste, dürfen wir Mitglied werden oder nicht. Das fand ich sehr schön, dass Leute sich da wirklich interessiert haben, weil ich habe das davor auch oft anders erlebt, dass Christen und Christinnen ja nicht mehr so viel Interesse an mir gezeigt haben, wenn sie gehört haben, dass ich jetzt schwul bin, was ich natürlich immer war, aber was sie nicht wussten, weil man oft den Eindruck hatte, das gefährdet so ihr Gotteskonstrukt, das sich aufgebaut haben, weil sowas wie mich nicht geben dürfte.
Ja.
Und deswegen fand ich es schön, dass Leute sich da offen mit auseinandergesetzt haben. Und es ist jetzt so, dass wir Mitglied werden dürften, allerdings jetzt wegziehen. Und das finde ich jetzt schon störend, dass ich jetzt sage, wir kommen in eine neue Stadt und ich würde einfach gerne in die Gemeinde gehen, zusammen mit meinem Freund und einfach in der Gemeinde sein, ohne mir Gedanken machen zu müssen, was passiert jetzt, wenn die Leute rausfinden, dass wir ein Paar sind.
Ja.
Genau, und das ist auch ja eines der Anliegen dieses Podcasts, dass wir einfach Leute in Gemeinde erreichen wollen, dass ja vielleicht du dir, der du zuhörst, auch Gedanken machst, wie ist es bei dir in der Gemeinde und könnten wir da einfach kommen oder wären wir schon gleich irgendwie außen vor? Und da würde ich mir einfach wünschen, dass dieser meiner Meinung nach ganz grundsätzlich christliche Gedanke, dass jeder Mensch gleich ist und jeder Mensch willkommen ist, auch gilt und uneingeschränkt gilt. Mhm. Ja, Lukas, ganz vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so ehrlich warst, ja auch wirklich Sachen erzählt hast, die vielleicht nicht jeder von sich teilen würde, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ehrlich werden und vielleicht auch andere Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, dadurch erreichen. Und genau, da freuen wir uns einfach, wenn ihr als Zuhörer uns auch Feedback gebt oder wenn ihr euch auch meldet, wenn ihr selber Fragen habt oder selber in einer Situation seid, wo ihr vielleicht nicht weiter wisst oder was auch immer. Ihr könnt uns hier über podcast@zwischenraum.net anschreiben, wenn ihr hier konkrete Fragen habt. Und sonst gibt's auf www.zwischenraum.net ganz viele weitere Infos. Uns gibt's auf Instagram und auf Facebook. Und wir freuen uns über viel Feedback und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.